Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für das Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden ein Leben lang und dass du uns so auch versorgst als Kirche, jeden Einzelnen auch. Und da möchte ich dir einfach die Ehre geben. Danke auch für die Zeit, wo wir jetzt die anbeten haben dürfen. Und danke für deine Gegenwart hier, Herr. Danke, dass du uns liebst und dass du jeden Einzelnen kennst. Und Herr, ich bitte darum, dass du unsere Herzen jetzt weit machst, dass du mir hilfst, das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich danke dir dafür, dass du da bist. Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich bin total dankbar, auch jetzt für die Lobpreiszeit. Das war total stark. Danke, Martina und Team. Und ich bin auch total dankbar für diese Räumlichkeiten. Ich denke auch noch gern zurück an die Fasten- und Gebetswoche und an die Gebetsabende, Lobpreisabende und alles, was so passiert. Also wenn ich gerade so nachdenke, ich bin über sehr viel dankbar. Auch ich war erst kürzlich in Israel, es war mein persönliches Highlight auch, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Also es gibt so viele Sachen, wofür wir Gott preisen können, wenn ich zurückschaue. Und wenn ich vorausschaue, habe ich ein ganz großes Herz, was Gott tun will. Martina hat es vorhin ausgebetet, auch wie wir die Stadt jetzt erreichen können, die nächsten Schritte sind. Und ich habe, wir hatten ja mal was zusammengeschrieben, wie wir gern sein wollen als Gemeinde, so als Ziel. Und ich habe das nochmal mitgebracht, ich möchte es gern nochmal vorlesen. Das heißt, wir als Kirche im Novum, Evangelikale Freikirche Imsch, glauben, dass Kirche ein Ort sein soll, voller Leben, Freude und der veränderten Gegenwart Gottes. In dem, was wir tun und unsere Zeit verbringen, sind uns drei Grundwerte wichtig. Wir sind für Gott da, wir sind füreinander da und wir sind für andere da. Um das konkret leben zu können, wollen wir als Kirche im Novum eine Umgebung schaffen, die es Menschen ermöglicht, Gott zu begegnen, Gottes verändernde Liebe zu erleben und zu erkennen, wozu Gott sie geschaffen hat, damit sie Gott ehren und mit ihren Gaben Gottes Liebe an andere weitergeben. Dafür schlägt mein Herz. Dafür schlägt mein Herz, wenn wir beten, wie wir den Ort erreichen können, wie wir Imsch, das Oberland erreichen können, wie, dass die Menschen Gott begegnen, verändert werden, ihn erkennen, wie er geschaffen worden ist und dass sie dann Gott ehren können und auch seine Liebe weitergeben können. Und danach sehne ich mich. Ich bete, dass viele Leute sich hier in Imsch, viele Menschen Jesus kennenlernen. Und ich bin zutiefst überzeugt, Wachstum geschieht. Wachstum geschieht in verschiedenen Bereichen, zu Gott hin, in der Liebe untereinander, aber auch zahlenmäßig. Ich glaube, dass Gott uns Menschen dazu tut, einfach weil ich glaube, was gesund ist, das wächst. Und ich weiß auch, dass man Wachstum nicht immer sofort sehen kann. Es gibt immer diese Jahreszeiten. Jetzt haben wir den wunderbaren Frühling, das ist echt der Hammer. Und man kann sehen, wie alles anfängt zu wachsen. Und ich denke, wir sind als Gemeinde gerade in der Phase von einem Frühling, wo gerade es richtig losgeht zu wachsen. Und ich weiß, die Früchte, die gibt es erst im Herbst, also die man dann ernten kann. Aber man sieht, dass so die kleinen Pflanzen, was so alles anfängt. Und ich freue mich über den Prozess von Wachstum. Und ich bin ja so ein bisschen visionär oder ich denke gerne voraus und ich hätte am liebsten immer gleich die ganzen Früchte und sowas. Und bei mir ist das Problem, dass der ganze Prozess bei mir auf dem Weg liegen bleibt, dass ich den Prozess nicht wertachte. Deswegen werde ich euch heute eine Predigt halten, die ich eigentlich mir halte, und einfach zu sagen, wie ich auch diesen Prozess wertschätzen möchte. Denn ich möchte nicht nur das Ziel sehen, sondern auch den Weg, den Gott mit uns geht. Wenn man nur auf die Früchte schaut, wenn man nur schaut, was Gott tut, aber nicht den Weg sieht, ist man schnell frustriert. Oder wenn man aus eigener Kraft Sachen erreichen will und Sachen tut, was eigentlich nur Gott tun kann, dann ist man auch schnell frustriert. Und da hat in 1. Korinther 3,6 schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat den Wachstum geschenkt. Also der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen, aber Wachstum schenkt der Herr. Und es gibt einen Teil, den wir tun können, wir können gießen, wir können pflanzen, aber es ist immer noch derjenige, der Wachstum schenkt, das ist Gott. Und das ist, das kann auch ganz persönlich in deinem Leben sein. Und Wachstum ist für mich kein Automatismus. Wir können Sachen vorbereiten. Wir können eine Atmosphäre schaffen, wo Gott sich wohlfühlt. Aber Gott ist immer noch derjenige, der Wachstum schenkt. Er sagt, jetzt schenke ich Wachstum. Es ist seine souveräne, bauervolle Art und Seite, dass er sagt, ich schenke jetzt Wachstum. Und unser Teil ist zu sehen und zu pflanzen. Aber der Same fällt im Boden, dann dauert es, bis der Baum wächst, dann dauert es, bis die Blüten kommen und dann dauert es, bis der Apfel endlich da ist. Dann dauert es, bis der Apfel wieder im Boden einfällt und dass ein neuer Baum entsteht. Es dauert ziemlich lange, bis Frucht entsteht, aber es fängt bei den kleinen Sachen an. Und wir als Kirche sind unterwegs und Gott hat auch einen Weg mit dir. Gott hat ein Ziel mit dir, aber er hat auch einen Weg mit dir. Und ich glaube, ich habe mal so einen Satz gehört, und ich glaube auch, das war, wir sind als Kirche dann erfolgreich, wenn wir Menschen dazu verhelfen, auf ihrer geistlichen Reise die nächsten Schritte zu gehen. Also wir sind als Kirche dann erfolgreich, wenn wir Menschen dazu verhelfen, auf ihrer geistlichen Reise die nächsten Schritte zu gehen. Und deswegen haben wir das auch hier aufgeschrieben. Menschen müssen, sollen Gott begegnen, ihn kennenlernen. Ich habe gerade vorhin mit einem Mann da draußen geredet und für ihn war das alles ganz abstrakt. Gott kann man nicht begegnen und. Weil er nie erlebt hat, dass man Gott begegnen kann. Und deswegen dieses Gebet, Gott bitte schenkt, dass die Menschen ihm begegnen. Weil wir können reden. Aber solange sie Gott nicht begegnen, ist alles umsonst. Und dann brauchen sie die gottesverändernde Liebe und dann erkennen, dass sie wirklich dann Gott ehren können und weitergeben. Es ist ein Prozess, den jeder Einzelne mit uns auch geht. Und da möchte ich einfach auch diesen Prozess sehen als Gemeinde und bei jedem Einzelnen. Wir sind unterwegs und jeder steht woanders. Wir sind nicht alle gleich. Jeder hat eine persönliche Geschichte mit Gott und bei jedem Einzelnen ist vielleicht was anders dran, wo er einen geistlichen Schritt machen muss. Und vielleicht ist es dran, für den einen oder anderen sich taufen zu lassen. In 2-3 Wochen haben wir Taufinfoabend und dann im Juni haben wir Taufe, also herzlich willkommen. Aber vielleicht ist für den anderen auch dran, einfach nur zu sagen, ich soll nicht mehr geizig sein. Oder vielleicht ist es für den anderen dran zu sagen, hey, es ist dran, dass ich täglich dich lobe. Also für jeden ist was anderes dran. Es gibt nicht diesen Kamm, für alle ist alles gleich. Die Bibel hat so viel zu sagen und ich möchte euch eine Bibelstelle anschauen und dann anschauen, wie man als Christ reif wird, wie man als Christ eine reife Persönlichkeit wird, wie man, das steht in Jakobus 1, Vers 2 folgende. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Vielleicht wunderst du dich jetzt, wie kann es sein, schwierige Situation, Glauben geprüft sein und ich soll mich darüber freuen. Also, wie soll denn das gehen? Ich habe keine Lust auf schwierige Situationen und ich habe auch keine Lust auf Prüfungen, aber die Bibel sagt, freut euch darüber. Denn es gibt eine Begründung dazu, dann in Vers 3. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst euer Glaube. Also wenn wir in schwierigen Prüfungen und Situationen dranbleiben, dann wächst der Glaube und durch die Geduld, da kriegen wir dann Geduld, und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und ich glaube, mit diesem Prozess will Gott auch mit uns durchgehen. Manchmal hätte ich gern einfach nur so ein machtvolles Gebet und einer betet. Ich liebe, wenn Leute für mich beten und ich glaube auch dran. Aber ich merke auch, Gebet ist super, aber ich merke auch, dass Gott mit uns einen Prozess geht, mit mir einen Prozess geht und auch Situationen zulässt, die schwierig sind und wo ich dann auf ihn schauen soll. Und Gott will uns eben Reife schenken. Ein Glaube, der zur vollen Reife gelangt. Und das geschieht jetzt nicht, ob du jetzt lange Christ bist oder kurz Christ bist, ob du alt bist oder jung bist, egal ob du 15, 36 oder 50 wirst. Das Alter sagt nur darauf das aus, dass du älter wirst. Aber, und dass du natürlich auch mehr Erfahrungen machst. Aber durch Erfahrungen wirst du nicht automatisch reifer. Außer du reflektierst deine Erfahrungen, gehst mit deinen Erfahrungen zusammen mit Gott durch und bleibst dran, dann wirst du zu einem reifen Christ. Und man wird geistlich reif, indem du durch Prüfungen und Schwierigkeiten gehst und dich an Gott erfreust in den Prüfungen. Also, ja, wenn es echt schwierig ist und zart ist, trotzdem zu schauen, Jesus, du bist da und ich gehe mit dir durch diese Situation durch. Ich würde am liebsten eine Abkürzung gehen, aber ich gehe den Weg mit dir zusammen durch. Und eigentlich würde ich gerne Abkürzung haben. Ich habe keine Lust auf deine Lösungswege, Jesus, aber trotzdem gehe ich durch diese Schritte durch. Und früher war für mich Mose immer so ein Held in der Bibel. Für mich Mose war so, ich wollte immer sein wie Mose so als Kind. Und irgendwann habe ich dann die Bibel gelesen und dachte, ach du Schande, was der alles durchgemacht hat. Dann hat er jemanden umgebracht, dann war er 40 Jahre lang in der Wüste und dann wollten ihn sein Volk steinigen und der Pharao war gegen ihn und er hat nur Widerstände in seinem Leben gehabt oder ganz viel und dachte, auf das habe ich gar keine Lust. Natürlich habe ich Lust, das Meer zu teilen und das Volk rauszuführen. Auf sowas habe ich Lust, aber nicht auf diesen schwierigen Prozess. Und seitdem bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich so sein will wie Mose, weil es so, sein Leben war so anstrengend auch. Gell? Aber er ist zur vollen Reife gelangt, weil er mit Gott durch diese Situationen gegangen sind. Ich liebe Urlaub. Und ich liebe auch gern nach Lüneburg zu fahren. Da sind auch Freunde von uns heute da. Und genau, man fährt dann nach Lüneburg und Lüneburg ist toll und so. Aber man hat immer so die 9 Stunden Autofahrt vor sich. 9 Stunden Autofahren, 9 Stunden lang Benjamin Blümchen, Conny und Co. Und ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Aber schlussendlich, ich habe das Ziel vor Augen und denke, okay, ich möchte nach Lüneburg. Da nehme ich diese ganze Autofahrt und Conny und Co. auf mich. Und die Bibel hat viel darüber zu sagen, über Perspektiven und schwierigen Situationen. Und das Volk Israel wollte in das verheißene Land. Und die haben die Verheißung bekommen, dass das Land ist, wo Milch und Honig fließt. Aber die waren 40 Jahre lang unterwegs in der Wüste. Eigentlich für eine Strecke, wo man nur 2 Wochen zu Fuß braucht, haben die 40 Jahre lang gebraucht. Ich hätte den Reiseführer umgebracht. Die Israeliten hatten es auch vor. Aber sie haben es dann doch nicht gemacht. Also sie haben 40 Jahre lang in der Wüste Kreise gedreht. Und dann kam die Situation, also es war davor eigentlich schon, sind aus Ägypten raus, haben die ganzen Gesetze und alles bekommen und dann stehen sie vor dem verheißenen Land und dann stehen sie vor einer großen Aufgabe. Sie schauen sich das Land an und das möchte ich gern vorlesen aus 4. Mose 13 folgende. Da steht, als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Also da waren 12 Kundschafter, haben sich das Land angeschaut, 40 Tage lang sind zurückgekommen und das ist ihr Bericht. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen in Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaiter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigt die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lass uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellen den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander: Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückzukehren. Wenn man dann weiterliest, sagt Gott: Okay, wenn ihr nicht in das Land hinein wollt, geht ihr nicht rein. Und die haben 40 Jahre lang noch mal eine Runde gedreht in der Wüste. Erst die nächste Generation kam in das Land rein. Und was ist da passiert? Es waren 12 Spione, die reingegangen sind. 2 Spione, der Josua und der Kaleb, die hatten eine andere Sichtweise. Und die anderen 10, die hatten eine falsche Perspektive. Die haben nur das Ziel gesehen. Das Ziel haben sie gesehen, da gibt es Milch und Honig. Aber sie haben den Prozess nicht gesehen. Die haben nicht Gott zugetraut, dass er ihnen da durchhält und durchhilft. Und wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, dann wirst du über deine Probleme brüten. Wenn man nur denkt, meine Prüfungen sind so hart, ich werde sie nicht bestehen. Und wenn man sich nur um die Sorgen und Probleme dreht, wie alles schlecht läuft, man träumt schlecht, man hat nur Ausreden, das funktioniert, jenes funktioniert nicht, dann werden die Befürchtungen zur Wahrheit. Oder wenn man nur über diese Sachen redet. Und ich habe den Bibeltext genommen und ich habe mal so die Wörter nachgezählt, die positiv und negativ waren. Da waren 130 Wörter, die erklären, warum es so schlimm ist, in dieses verheißene Land reinzugehen. Und es gab nur 16 Wörter, die beschreiben, wie herrlich das Land ist, das Gott ihnen geben möchte. Also 16 zu 130. Und ganz ehrlich, ich würde auch anfangen zu weinen, wenn ich mich nur auf die 130 Wörter konzentrieren würde. Und worüber du brütest, das schlüpft auf auch. Also wenn du dich den ganzen Tag mit deinen Problemen beschäftigst, wenn du diese Saat in deinem Herzen aufgehen lässt, das ganze Negative, dann wird das auch aufgehen bei dir. Aber in 1. Korinther 16,9 gibt es eine interessante Stelle. Da sagt Paulus: Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Und das Interessante ist, da steht und nicht aber. Paulus hatte eine ganz andere Sichtweise. Paulus hat gesehen, okay, da steht eine ganz weite Tür, steht offen, es ist Gottes Weg, ich weiß, ich muss da durchgehen. Und der Widersacher sind viele. Er sagt nicht, aber die Widersacher sind viele, jetzt kann ich nicht mehr weitergehen, jetzt ist vorbei, sondern er hat gewusst, wenn ich mit Gott unterwegs bin, und ja, es gibt Widerstände, aber ich konzentriere mich auf die 16 und nicht auf die 130 schlechten Nachrichten. Und Gott will etwas durch dich tun in deinem Leben. Und wir haben vorhin auch das Lied gesungen, Psalm 23, da gibt es auch die Stelle: Im Angesicht deiner Feinde bereite ich dir den Tisch. Und auch wenn die Widerstände riesig sind, groß sind, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, wo wir satt werden können. Und dann haben wir eine andere Perspektive. Dann haben wir nicht, wo ich schaue nur auf die Feinde, sondern wenn ich auf Jesus schaue, sieht es anders aus. Oder in Psalm 16, 8 bis 9 steht, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Wie kann ich mich freuen bei den ganzen Widerständen? Wie kann sich mein Herz jauchzen und meine Seele? Oder wie kann sich mein Herz freuen und meine Seele jauchzen und mein Fleisch, mein Körper in Sicherheit sein? Das geht nur, wenn ich den Herrn vor Augen schaue, wenn ich auf Gott schaue, auf Jesus schaue und was durch ihn möglich ist und nicht, wenn ich schaue, was kann denn ich tun? Sondern wir brauchen diesen übernatürlichen Gott in unserem Leben und unseren Blick auf diesen übernatürlichen Gott. Wir brauchen den richtigen Fokus. Und auch wenn wir sagen, wir wollen raus, wir wollen es im Oberland erreichen. Ich habe 130 Argumente, warum das nicht funktioniert. Aber ich habe ein gutes Argument und es ist Jesus selber. Weil Jesus, sein größtes Anliegen ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Und deswegen bete ich, dass viele Menschen zum Glauben kommen, weil ich weiß, es ist Gottes Anliegen und ich möchte dafür einstehen und nicht meine Befürchtungen, Ängste, warum das alles nicht funktionieren kann. Das Zweite ist, wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du deine Probleme größer machen, als sie wirklich sind. Die Kundschafter, die haben da geschaut und dann haben sie dann gesagt, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Es ist so einfach, die Probleme größer zu machen, als dass sie wirklich sind. Und da waren Riesen in diesem Land, keine Frage. Da waren große Leute, Riesen waren da. Aber es waren nicht alle Riesen. Es war nicht alles uneinnehmbar. Aber wenn wir nur auf die Probleme schauen und denken, oh, ich schaffe das nicht, ich werde nie ein guter Leiter, ich werde nie ein guter Vater, ich werde nie ein guter Arbeiter, ich werde nie, dann schaue ich auf meine Probleme und nicht, was Gott möglich ist. Und wenn man sich dann auch noch mit seinen Freunden oder sagt, oh, hast du den Riesen gesehen? Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, die sind ganz riesig und alles ist riesig und alles ist schwierig. Und dann kommt man so in einen Sumpf rein, wo es nur bergab geht. Und da hat keiner gesagt von diesen 10, aber das sind Riesen, aber wir sind ein starkes Volk, wir haben Gott auf unserer Seite. Und es ist so leicht, sich in Ausreden auszuruhen. Oh, ich finde nie eine Wohnung, ich finde nie einen Arbeitsplatz, Gott hat nie was mit mir vor. Es ist so leicht, sich Ausreden zu suchen, um nicht aktiv zu werden. Die Kundschafter haben schon gesehen, das Land ist da, wo Milch und Honig fließt. Aber dann sind sie hin und her geschwankt zwischen wir werden aufgefressen und Milch und Honig. Also sie waren diese 10 Kundschafter, da ging es rauf und runter. Und wenn wir so unterwegs sind, dann sind wir nicht fokussiert. Und Jesus sagt, hey, schaut auf mich, ich gehe mit euch durch. Und deswegen, wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du deine Probleme größer machen, als dass sie wirklich sind. Und das Dritte ist, du wirst dich kleiner machen, als dass du wirklich bist. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Die haben sich richtig klein gemacht. Die haben die falsche Perspektive gehabt. Und ich glaube nicht, dass sie mit den Riesen geredet haben und gefragt haben, wie sie sehen. Die dort im Land haben gezittert vor diesem Volk, das aus Ägypten rausgeführt worden sind, weil sie gewusst haben, die haben einen mächtigen Gott. Aber sie haben Sie haben da gar nicht geredet, sondern sie haben sich nur gedacht, oh, die sehen uns wie eine Heuschrecke und haben sich klein gemacht. Und das nächste ist, wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du andere um dich herum entmutigen. Da kamen 10 Kundschafter und die haben so viel Lüge und Pessimismus verbreitet, dass alle anfingen zu weinen. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Das muss schrecklich gewesen sein. Muss schlimm gewesen sein, die ganze Zeit nach geheult. Und meine Frage ist, wo ich das gelesen habe, wie fühlen sich die Leute in meiner Nähe? Heulen die auch die ganze Nacht? Sind die auch fix und fertig? Wie geht es meinem Hauskreis? Wie geht es meinen Arbeitskollegen? Wie geht es den Leuten um mich herum, wenn sie Zeit mit mir verbringen? Sind sie ermutigt oder heulen die am Abend? Wie geht es ihnen? Ich werde die dann schon mal fragen, die Leute. Aber in Sprüche 17,22 steht, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft kein Wunder, dass viele Leute krank sind, einfach weil sie niedergeschlagen sind, das schlägt sich dann auf den Körper und man wird kraftlos, man wird müde. Und wenn man die falsche Perspektive hat, dann bleibt nichts anderes übrig, als zu heulen. Aber da waren noch Kaleb und Josua. Die Namen kennt ihr ja, Kaleb und Josua. Die anderen 10, die kennen wir nicht, die stehen zwar auch in der Bibel, aber die haben wir eigentlich nie, lernt man nie im Kindergottesdienst, ich zähle es jetzt auch nicht alle auf, weil die keine Glaubensperspektive gehabt haben. Aber Menschen mit Glaubensperspektive, die werden interessant. Denn in 4. Mose 14, 22 steht, nur mein Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben, denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Denn in ihm war ein anderer Geist, er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Und nach diesem Geist Gottes, das sehne ich mich für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir auf Gott vertrauen und auf ihn schauen. Und Kaleb heißt ja eigentlich Hund. Und das ist für mich so ein Bild, dieser Kaleb. Er hat sich in die Verheißung Gottes festgebissen, wie so ein Hund sich an den Knochen oder in den Arm festbeißt. Norbert, der lässt nicht mal los so schnell, gell? Genau, und dieser Hund, also dieser Kaleb, der hat sich in die Verheißung Gottes reingebissen und es war schwierig, aber er hat nicht losgelassen, das hat gerüttelt, das ganze Volk war dagegen, aber Kaleb hat nicht losgelassen und Gott hat es gesehen und hat ihn ins verheißene Land auch geführt. Er war mit Josua und Kaleb waren die einzigen 2, die dann von der Generation ins Land reingehen durften. Und meine Frage ist, zu wem möchtest du gehören? Möchtest du zu diesen 10 gehören oder zu Josua und Kaleb? Und wenn man keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du über deine Probleme brüten, wirst du deine Probleme größer machen, als sie wirklich sind. Du wirst dich kleiner machen, als dass du wirklich bist. Und du wirst andere um dich herum entmutigen. Aber ich wünsche mir für uns als Gemeinde und auch für dich, dass wir Buße tun und sagen, Gott, da schaue ich nicht auf dich. Gott, da entmutige ich dich. Gott, in diesem Bereich habe ich kein Vertrauen. Ich weiß nicht, wie du es machen willst. Und deswegen schaue ich ganze Zeit auf mich und fange an zu heulen. Aber ich möchte euch, das sind diese Wachstumsschritte, die wir brauchen, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du Wachstum schenkst in meinem Leben, in meinem Umfeld, aber ich muss lernen, neu auf dich zu schauen. Und da möchte ich euch einfach dazu einzuladen. Die Band darf schon nach vorne kommen und ich möchte gern mit euch noch beten.